Vielen Dank für eure Vorbereitung auf die Predigt. Vielen Dank, Daniel, auch für deine einleitenden Worte, die so das Thema schon ganz gut eingerahmt haben. Es gibt ja solche Worte, die verwenden wir ziemlich oft. Die sind vielleicht auch zentral in unserem Leben, die gehen uns leicht über die Lippen. Und wenn man anfängt, mehr darüber nachzudenken, dann sind sie doch so herausfordernd. Und ich glaube, ein solches Wort ist Liebe. Das wird oft gebraucht, das wird besungen, das wird beschrieben, das ist der Stoff für Lieder, für Filme, für Dramen, im Positiven wie im Negativen. Manchmal hat das ja vielleicht sogar die Gefahr, dass es so ein bisschen inflationär wird, wenn man es oft gebraucht. Irgendwann weiß eigentlich keiner mehr so richtig, was es eigentlich ist und was es bedeutet. Aber klar ist auch, jeder Mensch braucht in irgendeiner Form Liebe. Von Kindern bis zu älteren Menschen. Und wir sehnen uns irgendwo auch danach. Und ich hoffe, dass alle hier irgendwie auch solche Menschen haben, wo sie wissen, von denen bin ich geliebt. Ob das jetzt in der Familie ist, in der Partnerschaft, Freunde. Das hat ja auch was mit der Sehnsucht nach Angenommensein, nach Dazugehören zu tun. Und Liebe hat natürlich verschiedene Aspekte. Ja, man kann unterscheiden die freundschaftliche Liebe und erotische Liebe. Und es gibt einen Aspekt davon, den wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen, der besonders herausfordernd sein kann. Und das ist eben dieser Aspekt Nächstenliebe. Die Liebe zu anderen, vielleicht sogar die Liebe zu Fremden. Es geht also darum, dass wir nicht nur Liebe bekommen, dass wir sie irgendwie empfangen von anderen, dass wir das spüren, sondern dass wir sie weitergeben und dass wir sie nicht nur weitergeben an unsere, wie man so schön sagt, Herzensmenschen, sondern irgendwie an alle. Und ich glaube, das macht die Sache nochmal herausfordernd. Aber genau deshalb wollen wir drüber nachdenken. Daniel Bottesch hat das auch schon gesagt, es gibt natürlich Menschen, da fällt uns das ganz leicht. Und es gibt die, die eben so ein bisschen anders sind als wir. Und da ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger. Und vielleicht ist es für dich auch ein bisschen klischeehaft, wenn du diesen Begriff Nächstenliebe hörst und du denkst jetzt, ja, das gehört ja irgendwie so bei den Christen dazu und in Kirchen und so, dann wird über Nächstenliebe geredet. Seid alle nett zueinander, habt euch lieb und das klingt so ein bisschen nach Kuschelatmosphäre. Wir packen uns mit Samthandschuhen an und ja, das ist eben das, was man so im Gottesdienst hört. Hauptsache, wir haben uns alle lieb, wir streiten uns nicht, sitzen im Kreis und singen gut, dass wir einander haben. Es mag sein, dass es da viele Klischees gibt, aber ich glaube, das alles ist noch nicht Nächstenliebe in der Tiefe. Und ich glaube, diese Klischees haben natürlich was, wie auch viele Klischees so einen kleinen wahren Kern haben. Es kann so eine Form von Liebe geben und ein Verständnis von Liebe, was eben sagt, wir klammern mal die Wahrheit und alles Unangenehme aus und wir gießen über alles so eine harmonische Soße. Alles das ändert nichts an der Aufgabe, für Menschen, die Jesus nachfolgen, anderen in Liebe zu begegnen und untereinander, miteinander in Liebe umzugehen. Und es ist eine große und schwierige Aufgabe. Das ist alles andere als einfach nur so Level 1. Und darüber wollen wir heute nachdenken, weil das zur Predigtreihe passt, wo wir Schritte gehen wollen mit Jesus und wo wir wachsen wollen im Verständnis von dem, was er sich für uns gedacht hat. Und Jesus hat gesagt, an der Liebe untereinander soll man seine Nachfolger erkennen. Das fängt also in der Gemeinde an, die ist so das erste Trainingsfeld, aber es ist eben gar nicht darauf beschränkt. Auch dafür könnten wir wieder biblische Beispiele anführen. Aber diese ganz klare Verpflichtung dazu finden wir in der Bibel an vielen Stellen. Und drei Verse habe ich uns mitgebracht aus dem ersten Johannesbrief. 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 10 bis 12. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Warum reiten Christen auf diesem Thema Nächstenliebe so herum oder ein bisschen anders ausgedrückt? Warum ist diese Liebe untereinander so zentral? Wie so oft könnte man immer eine kurze Antwort geben und dann vielleicht noch eine ein bisschen besser begründete. Also wer sich mit einer kurzen zufrieden gibt, der kann das nehmen, was hier im Text steht, Vers 11. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Also es ist eine Pflicht, Oder man könnte auch sagen, Jesus hat es gesagt und deshalb machen wir es. Das wäre die kurze, ganz einfache Antwort und zeigt schon, wir kommen aus diesem Thema nicht so einfach heraus. Wenn da von einer Verpflichtung die Rede ist, dann ist es keine Option. Es ist nicht eine Möglichkeit, sondern es ist eine Pflicht. Und der Text sagt, das ist ein Zeichen. Wenn wir einander lieben, dann wird etwas von Gott sichtbar. Es ist ein Zeichen, dass Gott in uns ist und es ist ein Zeichen für andere, die uns sehen, dass Gott in uns und bei uns ist. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, woran soll man seine Leute erkennen? An der Liebe untereinander. Kurze Antwort, weil es eben da steht. Aber es gibt natürlich eine bisschen ausführlichere Antwort für alle die, die lieber das Ganze noch ein bisschen besser begründet haben. Es hat etwas damit zu tun, dass wir als Nachfolger Gottes etwas sichtbar machen sollen von dem, wie Gott ist. Wir sollen etwas widerspiegeln, etwas reflektieren von Gottes Wesen, von Gott in uns. Und das heißt, wenn Menschen uns sehen und wenn Menschen sehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen umgehen, dann kann etwas von Gottes großer Schönheit in unserem Leben sichtbar werden und dann können wir in dieser Welt etwas von ihm repräsentieren. Und das ist ja ganz logisch, wenn Liebe ein zentraler Bestandteil von Gottes Wesen ist, dann wird da, wo wir Liebe üben, etwas von Gottes Wesen in dieser Welt sichtbar. Wir leben mit Gott nicht nur für uns, sondern, da haben wir beim letzten Mal auch ein bisschen drüber nachgedacht, damit er uns verändert, damit er uns umgestaltet, damit wir etwas von ihm sichtbar machen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, auch davon etwas sichtbar zu machen. Wenn Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, dann kommen wir um dieses Thema nicht herum. Aber was genau heißt das denn jetzt? Zweiter Gedanke. Ja, Liebe ist zentral, aber was bedeutet das denn jetzt? Und das ist natürlich die Gefahr, ich glaube, Christen können das ganz gut, Theologen können das noch besser, man zerredet einfach das Thema so lange, bis man es nicht mehr machen muss. Hauptsache, man hat mal drüber geredet und man hat genau problematisiert, was ist es denn, was ist es nicht, aber Hauptsache, wir machen es nicht. Ist ein biblisches Phänomen. Einigen ist vielleicht die Geschichte vom barmherzigen Samariter bekannt. Da kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und will wissen, was er tun muss, um so ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus sagt ihm auch, du kennst die Gebote und du kennst die wichtigsten Gebote. Welches ist das wichtigste Gebot? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kommt dann irgendwann, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Und dann könnte man denken, jetzt weiß der Schriftgelehrte Bescheid. Aber was macht er? Er antwortet mit einer Gegenfrage. Hauptsache, man muss es nicht machen, sondern lieber mal noch ein Problem draus machen. Und er fragt, ja, wer genau ist denn jetzt eigentlich mein Nächster und für wen gilt es denn jetzt? Gilt es für jeden oder kann ich mir die aussuchen, die mir vielleicht besonders angenehm sind? Aber nur weil wir es zerreden können, wir kommen so einfach nicht aus dem Thema raus. Und gerade die Geschichte vom barmherzigen Samariter in Ergänzung zu diesem Auftrag zeigt uns ja nochmal, der Nächste, das ist nicht irgendjemand, über den ich theoretisieren kann und über den ich irgendwie mir Gedanken mache, sondern der Nächste ist in dieser Geschichte einfach auch der, der mir eben über den Weg läuft als Nächstes. Der, der mir vor die Füße gelegt wird oder der, für den ich der Nächste sein kann. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigt, es ist die Herausforderung, allen Menschen mit Achtung zu begegnen, mit Respekt. Und die Herausforderung daran ist, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen, das einerseits zu leben, ganz egal, was der andere denkt, was er glaubt, wie er lebt und gleichzeitig damit nicht automatisch alles gut zu finden, was er denn denkt und was er so macht. Und ich glaube, das ist herausfordernd, weil es uns herausfordert, uns auf andere einzulassen. Und es ist schwierig, weil wir, ja, wie immer, die ganze Luft atmen, die Gesellschaft um uns herum gerade auch atmet. Und das gesellschaftliche Klima neigt eben entweder dazu, alles zu harmonisieren und Hauptsache wir streiten uns nicht mehr und lassen uns nicht an irgendwelchen Nebensächlichkeiten aufhängen, oder aber wir polarisieren so stark, dass die Lager und die Fronten so verhärtet sind, dass man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, miteinander zu reden. Wir ziehen uns dann in unsere Blasen zurück mit den Menschen, mit denen es eben nicht anstrengend ist, die alles so sehen, wie wir das sehen und wo es immer gemütlich ist. Und wir kriegen vielleicht manchmal auch vermittelt, dass wir eigentlich nur tiefe Beziehungen leben können, wenn wir wirklich völlig übereinstimmen in allem. In der Bibel ist das anders. Wenn es um Liebe geht, dann bedeutet Liebe einerseits die Akzeptanz aller Menschen, die grundsätzliche Achtung, den Respekt, aber deswegen nicht automatisch die völlige Übereinstimmung. Und das macht es eben herausfordernd, gerade denen, die so anders sind, zu begegnen. Und Gemeinde ist da eigentlich ein gutes Trainingsfeld, denn wir sind hier schon so unterschiedlich, die 120, 130 Leute, die wir vielleicht heute hier so sind, wir sind unterschiedlich in unseren Persönlichkeiten, wir sind unterschiedlich in unseren Vorlieben und wir sind herausgefordert, genau das auszuhalten. Die Unterschiede nicht klein zu reden, auszuhalten, dann auch abzuwägen, ist das jetzt irgendwie ein zentraler Unterschied oder nicht? Und gleichzeitig auch um Wahrheit zu ringen, sich auch mal in das Leben reinzusprechen. Und Gemeinde ist deshalb ein gutes Trainingsfeld, weil wir natürlich trotz allem Menschen sind, die ein gleiches Interesse haben, die in eine gleiche Richtung unterwegs sein wollen. Das Spektrum ist vielleicht an Meinungen hier nicht so breit wie in der Gesellschaft, aber es sind eben trotzdem viele Menschen, die anders sind und wir müssen das aushalten, dass wir politisch unterschiedlich ticken, dass wir Dinge unterschiedlich bewerten, unterschiedlichen Fußballvereinen zujubeln und auch in unserem Glauben vielleicht unterschiedliche Stilfragen präferieren. Und da ist viel Potenzial für Frust. Und manchmal sind es ja gerade die Nebensächlichkeiten, an denen wir uns dann aufhängen und schlagen uns irgendwie die Köpfe ein, also natürlich nur bildlich, und die zentralen Punkte, da trauen wir es uns nicht mehr. Und wir müssen das lernen, auszuhalten, zu sehen, wir sind so unterschiedlich und es ist ein Trainingsfeld. Gemeinde ist wie Familie ein super Feld zum Üben. Und einerseits ist Gemeinde vielleicht einfacher und andererseits ist es auch schwerer, denn es heißt ja bewusst Nächstenliebe und nicht Fernstenliebe. Und manchmal sind die Menschen, mit denen man tagtäglich zu tun hat oder wöchentlich, ja nochmal umso herausfordernder, weil die sind eben jeden Tag da und die sind nicht irgendwo weit weg. Ich kann mich einsetzen für die Menschen irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Ich kann für ihre Rechte demonstrieren und manchmal fällt mir das vielleicht leichter als für die in meiner Nähe, weil eben, die begegnen mir ja dauernd. Es kann herausfordernd in der eigenen Familie sein, wo Unterschiede aufeinanderprallen. Es kann in der Gemeinde herausfordernd sein, bei den Parteien im Haus, mit denen man zusammen wohnt oder vielleicht in der Nachbarschaft. Weil eben das, was uns begegnet, was anders ist, uns erstmal herausfordert und vielleicht auch verwirrt. Deswegen bleibt es, wie Daniel am Anfang gesagt hat, eine Challenge. Es ist nicht einfach so möglich, Nächstenliebe. Aber ich bin überzeugt, es wird für die Zukunft noch wichtiger werden, nicht nur, weil da, wo wir das leben, wir einen durchaus positiven Beitrag leisten zum Zusammenleben von Menschen hier in der Gesellschaft, wo wir dafür sorgen, dass eben manche Gräben vielleicht nicht vertieft werden, sondern wo wir Brücken bauen können. Und es ist auch da herausfordernd, wo Christen und ihre Positionen nicht mehr automatisch deckungsgleich sind mit der allgemein vorherrschenden Meinung. Und das ist ja eine Realität, der wir uns stellen müssen als Christen, dass die Zeit, wo die Mehrheit der Menschen und unsere Werte irgendwie deckungsgleich waren, dass die im Moment nicht mehr sind. Ich bin überzeugt, wir werden an der Stelle nicht gehört werden mit dem, was wir zu sagen haben, wenn wir kämpferisch polternd und lieblos auftreten. Dann erfüllen wir nur die Klischees, die andere Menschen über uns haben. Vielleicht erfüllen wir dann die Klischees, die du so hast, über Christen. Wenn wir überhaupt noch gehört werden wollen mit unseren Positionen, dann müssen wir besser sein im Lieben und besser sein im Andere achten als andere. Und das ist eine Herausforderung, da eben auch einen Gegentrend zu setzen und das zu üben und ein Verständnis von Liebe einfach auch zu leben, was ehrlich ist und trotzdem offen und von Respekt geprägt. Und da, wo wir das leben, da hat das Potenzial, auf andere anziehend zu wirken. Ein Beispiel, was mir an der Stelle sehr beeindruckt hat, ist die Geschichte von Rosaria Butterfield. Das wird jetzt vielen nicht sagen. Sie war eine amerikanische Professorin, Aktivistin für die Rechte verschiedener Minderheiten und absolut skeptisch gegenüber konservativen Christen. Die erfüllten für sie alle Klischees Und als sie dann für eine Recherche, für einen Artikel gut wissenschaftlich arbeiten wollte und gesagt hat, naja, dann muss ich mir ja wenigstens irgendwie ein echtes Anschauungsobjekt mal raussuchen, dann ist sie über Umwege in Kontakt mit einem älteren Pastoren-Ehepaar einer kleinen Gemeinde gekommen und sie hat gesagt, sie würde sich gern mit diesem Ehepaar treffen, sie würde gern innerlich vermutlich ihre Vorurteile bestätigt haben, aber so ein bisschen was über den Glauben lernen. Und dieses Ehepaar, es begegnete ihr so anders, als sie das erwartet hat. Sie begegneten ihr freundlich, gastfreundlich, einladend, nie vorwurfsvoll, ohne Vorhaltungen, aber doch immer wieder klar und ehrlich in der Sache. Und viele, viele Einladungen und Abendessen später und einige Schritte mehr musste Rosaria Butterfield ihre Meinung revidieren. Und nicht nur über ihre Meinung über Christen, sondern auch ihre Meinung über Gott. Und sie begann, mit diesem Gott zu leben. Und das hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Unter anderem auch ihre wissenschaftliche Karriere beendet. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es begann mit ganz einfach gelebter Nächstenliebe. Es begann mit einfach praktizierter Gastfreundschaft. Und da, wo das gelebt wurde, war auch eine Offenheit für Positionen, die vielleicht erstmal völlig abwegig waren. Nächstenliebe hat Potenzial zur Veränderung, aber sie ist herausfordernd. Und ich weiß, dass es auch in der Gemeinde herausfordernd sein kann. Ich habe schon gesagt, oft gehen einem die Menschen, mit denen man am engsten verbunden ist, auch am meisten auf die Nerven. Und gerade weil das so ist, können wir uns eben nicht nur hier hinstellen und den Zeigefinger heben und sagen, naja, ihr wisst es ja, alle Nächstenliebe ist wichtig und ja, alle lieb haben und immer schön miteinander unterwegs sein. Wir werden dabei an Grenzen kommen. Wir brauchen eine Ressource. Wir brauchen eine Ressource, um nachhaltig liebesfähig zu werden. Und das ist der dritte Gedanke. Woher kommt die Kraft zur Liebe? Warum ist das eigentlich so schwer? Warum fällt uns das so schwer, uns auf andere Menschen, die so anders sind als wir, einzulassen? Und was kann uns dabei helfen, dass es anders wird? Wenn ich mich selbst beobachte, dann sehne ich mich natürlich wie jeder andere Mensch auch nach Liebe, aber ich merke, dass in mir drin immer wieder dieser kleine Egoist sitzt. Und ich befürchte, dass ich an der Stelle nicht alleine bin. Ich will niemand zu nahe treten, aber ich befürchte, er könnte auch in dir sitzen. Dieser kleine Egoist, der sagt, ich möchte geliebt werden hier, ich brauche Liebe von anderen. Und ich muss mich irgendwie aus der Anerkennung oder dem Vergleichen mit anderen, muss ich meinen Wert ziehen. Und es fällt schwer, andere wirklich zu lieben und anzunehmen, wenn in mir drin diese Tendenz steckt, zuerst an mich zu denken und dann auf andere runterzuschauen, weil wenn die unter mir stehen, dann bin ich selber ja besser. Dann fühle ich mich selber besser. Das sind zum Beispiel die Situationen, wo ich merke persönlich, wie schwer es mir fällt, mich mit anderen zu freuen, die etwas besser können. Und man denkt immer, wo kommt das her? Es hat damit zu tun, dass ich irgendwie selbst im Vergleichen dann schlechter abschneiden könnte. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich Menschen gibt mit Eigenschaften, die so anders sind als ich. Und das ist auch nochmal herausfordernd. Aber das, was in uns drinsteckt, ist das größte Hindernis dabei, das zu leben, was auf den ersten Blick so einfach aussieht. Und deswegen mag das klischeehaft klingen mit der Nächstenliebe. Sollten wir alle machen. Aber deshalb funktioniert es eben nicht, einfach nur mit dem Zeigefinger. Wenn wir dann noch so ein Bild haben von irgendeiner klischeehaften Liebe, so völlige Harmonie und ja, wir tun uns nichts mehr, wir gehen uns aber dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Weg. Da, wo wir das machen und da, wo wir das einfach so als Kernbotschaft auch des christlichen Glaubens verkünden, ohne tiefer zu gehen, da machen wir auch letztlich christlichen Glauben zu einer Moralreligion. Und das ist wahrscheinlich auch das, was viele dann so klischeehaft damit verbinden. Ja, die Christen, Hauptsache Nächstenliebe und so weiter. Es wird zu so einer Moral. Wenn wir da also nicht landen wollen und wenn wir trotzdem das leben wollen, wozu Jesus uns beauftragt hat, dann brauchen wir etwas, was tiefer geht. Und dann führt uns das weg von uns selbst und dann führt uns das zurück zu Gott. Der Ursprung der Liebe ist Gott selbst. Im Bibeltext heißt es, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Der Ursprung der Liebe führt uns zu Gott und zu seinem Sohn Jesus, der genau das gelebt hat. Wenn man sich anschaut, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist, er ist jedem Menschen in Achtung begegnet, ohne sich automatisch mit allem zu identifizieren, was sie gemacht haben. Er hat Menschen nicht verurteilt, ohne automatisch alles zu akzeptieren, was ihr Leben ausgemacht hat. Und wenn man sich die Beispiele anschaut, der Tischgemeinschaften von Jesus mit Hinz und Kunz, könnte man beinahe sagen, dann ist das ein gutes Beispiel für diese Art von gelebter Liebe. Und es hat schon damals für Anstoß gesorgt. Erstaunlicherweise vor allen Dingen von Seiten der Frommen, die gesagt haben, das geht aber doch jetzt nicht. Aber es war für ihn kein Grund, das nicht zu machen. Und das zu sehen, wie Jesus Menschen in Liebe, in Offenheit begegnet ist, das ist ein Bild, wie das heute aussehen kann, in einer Zeit, wo an vielen Stellen dafür gesorgt wird, dass wir uns eben nur noch mit Menschen umgeben, die alles so sehen, wie wir das auch denken. Aber auch wenn wir das nur sehen, dann merken wir wieder, ja, wir sind aber nicht Jesus. Und es mag sein, dass der das hingekriegt hat, aber ich kriege das nicht hin. Weil es müssen ja manchmal nicht nur die Menschen sein, die völlig anders sind. Andere gehen uns immer wieder auf die Nerven. Und deshalb merken wir, wie wir schon im Kleinen scheitern. Und deshalb ist es eben auch eine Jüngerschaftsaufgabe, Liebe zu üben. Und deshalb haben wir in der letzten Predigt auch darüber nachgedacht, dass wir bestimmte Dinge immer wieder einüben müssen. Der Bibeltext liefert uns dabei ein entscheidendes Detail. Wir sind zuerst geliebt. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das ist der erste Schritt. Gott lebt genau diese Liebe. Der Gott, der sich hier in der Bibel vorstellt, das ist der Gott, der die liebt, die völlig anders sind. So ist dieser Gott. Das ist dieser Gott, der auch dir so entgegenkommt, zuerst. Ohne Gegenliebe, ohne eine erste Erwartung. Nicht als Antwort, weil er dann nur etwas von dir will, sondern weil er der Schöpfer ist, der die Menschen gemacht hat, weil er der ist, der auch dich gemacht hat. Er liebt zuerst. Und das gilt dir, ob du dich gerade geliebt fühlst oder nicht. Und ganz entscheidend, das gilt uns nicht, weil wir so sind, sondern das gilt uns oft, obwohl wir so sind, wie wir sind. Gott liebt uns zuerst. Und er hat es unter Beweis gestellt, auch das wird hier im Text gesagt, er hat uns zuerst geliebt und eine Liebe, die bereit war, bis zum Äußersten zu gehen, wie wir es gerade eben auch gesungen haben, seinen Sohn zu geben, als Opfer für unsere Sünde. Das hat Gott getan aus Liebe. Zu uns ganz anderen Menschen. Und wenn er das gemacht hat, bedeutet das ja auch nicht, dass er alles gut findet, was wir machen. Dass alle unsere Eigenschaften, die wir so mitbekommen haben, so in Ordnung sind. Ja, der eine ist jähzornig, der andere ist geizig. Und wir alle sind doch von Gott geliebt, ohne dass deshalb automatisch diese Eigenschaften gut wären. Wie gesagt, ob du dich gerade geliebt fühlst oder nicht, ob deine Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung gerade erfüllt wird oder nicht, da ist ein Gott, der dich zuerst geliebt hat. Und das müssen wir hören, das müssen wir verstehen, das muss bei uns wirklich tief einsickern, das muss zu einer Wahrheit werden, die so unser Leben durchdringt. Weil das dann eine Liebe ist, die Auswirkungen hat. Eine Liebe, die von innen heraus erneuert. Liebe, die ich so erfahre, die macht etwas mit mir. Eine so erfahrene Liebe verändert. Nicht nur im Leben von Menschen wie Rosaria Butterfield. Und sie verändert mich doppelt. Sie verändert mich, weil ich nicht mehr davon leben muss, dass ich Liebe von anderen bekomme. Das ist gut und das brauchen wir trotzdem noch, aber das ist nicht das, was uns im Kern ausmacht. Und wenn ich das nicht mehr von anderen so zentral erwarten muss, dann muss ich auch nicht mehr nur denen in Achtung entgegentreten, die mir das eben entgegenbringen, was ich brauche. Die Anerkennung anderer Menschen für mich sind nicht mehr Haupttriebfeder und dann kann ich auch Menschen begegnen, die mir vielleicht erstmal ganz ablehnend oder distanziert gegenübertreten. Und wenn ich weiß, dass ich selbst nicht geliebt bin, weil ich so toll bin, weil ich liebenswert bin, sondern dass ich weiß, ich bin zuerst geliebt, weil ich ein Mensch mit Ecken und Kanten bin, so wie jeder andere auch, aber eben auch ich, dann gibt es keinen Grund mehr, anderen mit weniger Achtung zu begegnen und auf sie runterzuschauen und mich irgendwie besser oder heiliger oder frommer zu fühlen. Ganz gleich, was ihre Weltanschauung, was ihr Lebensstil oder was auch immer ist. Dann kann ich ihnen so begegnen. Und dann kann ich wissen, auch die Person, die mir manchmal tierisch auf die Nerven geht und die mich echt herausfordert mit ihrer Art, sie ist trotzdem von Gott zuerst geliebt. Und wir beide verdienen diese Liebe nicht, sie nicht mehr, ich nicht mehr, auch nicht umgekehrt. Und wir können Menschen dann aus dieser Perspektive sehen. Nächstenliebe heißt letztlich, Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Und wir werden bei dieser Übung immer wieder an Grenzen kommen. Und dann brauchen wir immer neu das Wissen, hier müssen wir erneuert werden. Wir müssen neu verstehen, wie sehr wir zuerst geliebt sind. Wir brauchen, dass das einsickert durch Gottes Wort, durch Lieder, durch andere Menschen. Und dann können wir das leben und üben und dann können wir Schritte gehen. Und Daniel hat am Anfang gesagt, das ist heute so eine Challenge, eine Herausforderung. Und wir können das ja auch konkret machen. Das kann ein ganz kleiner Schritt sein. Wir sind heute hier 120, 130 Menschen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben nachher noch Zeit, zusammen Mittag zu essen. Und vielleicht ist es genau die Herausforderung, einfach schon mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen, ihm mal zu begegnen, den du noch nicht kennst. Du weißt noch gar nicht, ob er oder sie anders ist als du, aber der erste Schritt ist ja, dass man überhaupt erst mal miteinander ins Gespräch kommt und den oder die andere sieht und wahrnimmt. Vielleicht ist das die Herausforderung, die konkrete Umsetzung jetzt gleich fürs Mittagessen. Nächstenliebe, es mag ein abgedroschenes Wort sein, aber es ist herausfordernd, es ist nicht einfach, aber da, wo wir sie leben, da ist es ein Hinweis auf Gott, ein Hinweis für Gott und es kann Türen öffnen für seine Botschaft und es kann uns in unserem Leben verändern. Amen.